So, schönen guten Morgen. Es ist ein richtig schöner Sicherheitsabstand hier. Man steht ja vorne sehr sicher. Ne? Man kann alles Mögliche verkündigen. Es ist schön, wieder mal hier zu sein. Es ist ja schon, ich glaube, letztes Jahr im Januar war ich das letzte Mal hier. Viele Grüße von der Gabriele und natürlich von unseren Kindern. Denen geht es gut, meiner Frau geht es gut, mir geht es gut. Die Sarah studiert jetzt im vierten Semester Pädagogik und Theologie in Bad Liebenzell. Der Lukas ist seit 2 Jahren mit OM unterwegs. Er war ja erst in Nepal, dann in Kasachstan, Kirgisistan, in der Ukraine, dann in Polen. Und gelandet ist er jetzt in Spanien. Er macht so Sportmission unter Flüchtlingen. Die spielen da Fußball, Basketball. Und dann versucht er mit denen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über Jesus zu reden. Das ist in Spanien etwas schwieriger, weil die nicht so gut im Englischen ausgebildet sind, sagt er. Aber Lukas macht das nichts aus. Da nimmt er halt den Google-Übersetzer und er lernt auch sehr leicht Sprachen. Das ist unglaublich. Also wir hatten ja Nepali bei uns zur Ausbildung ein Jahr lang, während der Lukas dort war, witzigerweise. Und die konnten dann nach ein paar Monaten sich auf Nepali am Telefon unterhalten. Ich vermute, der Lukas hat nur Gutes von uns erzählt. Also wie gesagt, viele Grüße. Wir sind nach wie vor in diesem Kinder- und Jugenddorf. Gesundheitlich geht es mir gut, soweit. Und doch ist es so, das kann man sich ja vorstellen, wenn man chronisch krank ist, zu denen ich ja gehöre, und man muss vor der Zeit als Mann aufhören zu arbeiten. Ich habe ja 2019 hier aufgehört. Dann kommen solche Fragen hoch. Nicht nur welchen Sinn hat das Ganze, sondern auch solche Fragen. Herr, was soll das eigentlich? Was für Lasten legst du mir jetzt noch auf? Nicht nur, dass du mir die Gesundheit nimmst. Jetzt muss ich auch noch aufhören zu arbeiten, weil es nicht mehr geht. Jetzt muss meine Frau das Geld verdienen, weil du eben nicht mehr genug verdienen kannst. Es sind keine Phasen, wo ich so eine Predigt mit Überzeugung gehalten hätte. Man muss einfach ehrlich sein. Bei uns Christen ist es nicht anders wie in der Welt. Wir suchen doch oft genau dieses Leben, von dem der Friedhelm gesprochen hat. Und ich weiß, dieser Vers kam mir als vor wie eine große Lüge. Jesus, du sagst, du bist gekommen, damit sie Leben haben und volle Genüge haben. Was habe ich denn? Du nimmst mir alles. Das Einzige, was immer glücklich war, war zum Glück unsere Ehe. Also ich gehöre nicht zu diesen, die sagen müssen, ich war glücklich bis zum Tag meiner Heirat. Und das war es dann. Nein, ich gehöre wirklich zu denen, die sagen, mein Leben hat mit der Hochzeit richtig begonnen. Wer meine Frau kennt, der weiß das auch. Die macht mir genug Feuer unterm Hintern, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als dass ich gehe. Was sagt nun die Heilige Schrift genau zu diesem Thema? Wenn wir unsere Welt angucken, auch gerade unsere Gesellschaft, wenn man es unter einen Nenner bringen kann, dann sicherlich diesen einen Nenner, es ist eine große Sehnsucht nach Leben da, eine große Sehnsucht nach Erfüllung, eine große Sehnsucht danach, dass mein Leben sinnvoll gestaltet wird. In dieser Zeitschrift, ich habe es nicht mehr vorher geübt, mein Englisch ist schon lange her, Frontiers in Psychology, also egal. Genau, bitte? Psychology, ja. Ich habe vorher mit meinen Kindern geübt, als ich die Predigt das erste Mal gehalten habe, das ist schon eine Weile her, weil ich unglaubliche Schwierigkeiten habe, solche Worte so auszusprechen. Und die haben eine Umfrage gemacht und in dieser Umfrage kam dieses Zitat zum Ausdruck. Ich möchte mein Leben in vollen Zügen genießen oder genossen, persönliche Ziele erreicht haben und zufrieden damit sein, was ich meiner Nachwelt zurücklasse. Wir merken natürlich, hier wird nicht differenziert, was heißt es denn, dass ich mein Leben in volle Züge genieße. Das heißt für den einen, dass er einfach in seiner Arbeit aufgeht, das heißt für den nächsten, dass er in der Erziehung seiner Kinder aufgeht, für den dritten heißt es, dass er von einer Beziehung in die nächsten rutscht. Und für den vierten heißt es einfach, dass er sich in Süchte stürzt. Wir haben ja als Christen es nicht gepachtet, dass wir die Einzigen sind, die zufrieden sind. Und wer sich seelsorgerlich engagiert, der weiß sehr wohl, wir haben es nicht nur nicht gepachtet, sondern wir sind keineswegs zufriedener, als wir es in der Umwelt wahrnehmen. Und wir sind auf keinen Fall so zufrieden, wie die Armen denken, dass wir es sind. Ein schlauer Mensch sagte mal, wenn die Wohlhabenden der Welt nur halb so glücklich wären, wie die Armen glauben, dass sie es sind, wären sie sehr glücklich. Man muss ja nur mit Flüchtlingen reden und dann wird man ja auch deren Enttäuschung mitbekommen, das genügt eben nicht, was wir haben. Mir geht es aber darum, dass wir Nichtchristen nicht unterstellen müssen mit Gewalt. Du bist unglücklich, nur wenn du zu Jesus kommst, wirst du glücklich. Es mag genau andersrum sein. Wenn du zu Jesus kommst, dann fangen die Herausforderungen an. Dann musst du bei den Steuern ehrlich werden. Dann kannst du im Geschäft nicht mehr 5 Grad sein lassen. Dann wird der Herr auch dein Gewissen prägen, dass du der Wahrheit verpflichtet bist und der Ehrlichkeit verpflichtet bist. Und das ist ein schwierigerer Weg, als wenn man halt mal 5 Grad sein lässt und es mit der Wahrheit nicht so ernst nimmt, weil es der einfachere Weg ist. Was sagt nun die Bibel? Genau zu diesem Thema. Ich habe hier noch so ein Schaubild, was ein Stück weit hier auf dieses Ergebnis angeht, dass viele Menschen eben versuchen, ihre Ziele erreichen, ich habe es ja gesagt, Relevanz und relevant im Leben sein wollen und Erfolg oder Genuss genießen wollen. Es ist interessant, wie sich das im Alter ändert. Eine Nachbarin von uns, die ist jetzt 75, und wir haben guten Kontakt zu ihnen. Das war vor 25 Jahren die erste Chefin meiner Frau. Und da haben wir sie besucht, dann hatte sie Geburtstag. Dummerweise, meine Frau konnte nicht, also bin ich da alleine hingewackelt. Dann saß ich am Tisch mit 4 alten Damen. Und das war Weltklasse. Deren Thema drehte sich genau um die Frage, was hinterlasse ich von meinem Leben, die waren schon hochbetagt. Es ging tatsächlich die erste halbe Stunde, als ich da war, die Frage um die eigene Beerdigung. Wie wird mein Grab nachher aussehen? Und das Witzige ist es, 2 oder 3 von diesen Damen sind ledig, haben keine Kinder. Das ist für einen Mann etwas unzugänglich, dieses Thema. Ich kenne keinen Mann, der sich darum kümmert, wie mein Grab nachher aussieht. Also mich interessiert das nicht, die Bohne. Das darf verwuchern bis umfällt, es interessiert mich nicht mehr. Aber für diese Frauen war es wichtig, was hinterlasse ich denen, welchen Eindruck hinterlasse ich sogar auf meinem Grab denen, die vorbeilaufen. Als sicherheitshalber eine Grabplatte. Die hält 20 Jahre und dann wird sie durch den Regen dann auch etwas kaputt gehen. So war es zumindest bei meinem Vater. Das ist alles sehr kurz gegriffen. Das biblische Konzept vom Leben, vom erfüllten Leben, ich habe das extra mit diesem dunklen Tuch und dann mit dem hellen Tuch in der Hoffnung, dass wir vom Geist erfüllt werden. So heißt es, schreibt Paulus in Titus 3, diese Verse, als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht werden, Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Erfülltes Leben fängt also damit an, wenn wir an Jesus glauben, schreibt Paulus an den Titusbrief, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir haben da ja durchaus eine Entwicklung innerhalb des Neuen Testamentes. Es gibt ja 4 Stellen in der Apostelgeschichte, wo eben der Geistempfang erst durch die Handauflegung eines Apostels erfolgt. Und in den Briefen lesen wir das dann eben nicht mehr, dass es keine separate Erfahrung mehr ist, sondern in den Briefen lesen wir ihr Empfang, die Fülle des Heiligen Geistes durch den Glauben, durch die Wiedergeburt, die ihr vom Heiligen Geist geschenkt wird, und damit werdet ihr angefüllt. Oder angefüllt, dass es auch überläuft, deswegen dieses Bild da mit dem Schal, der über das Glas hinausreicht. Das ist die Grundlage, wenn wir über unser Leben nachdenken, über erfülltes Leben als Christen nachdenken. Wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Aber hier wird jeder Bibelleser jeder Bibelkenner schon wissen, so rum heißt es. So einfach ist es wohl nicht. Denn Gott ist ein Gott, der überreich schenkt, aber wir wissen auch sehr wohl, Kinder Gottes werden die bezeichnet von Paulus, die vom Geist Gottes getrieben werden. Gott gibt uns seinen Geist und durch diese Geistesausschüttung wird er uns auch als seine Kinder gebrauchen, damit wir in unserem Leben immer mehr seinen Willen tun. Und dann nähert man sich diesem Thema schon an. Was heißt es denn, erfülltes Leben? Dass wir Gottes Willen erkennen. Und das hört sich leicht an, als es ist. Es werden viele sagen, da musst du die Bibel lesen. Das stimmt. Gottes Willen steht ausdrücklich in der Bibel. Aber wir wissen natürlich, dass wir im Alten Testament Aussagen haben, die wir im Neuen Testament nicht zu erfüllen brauchen. Als wir heute uns hier zum Gottesdienst versammelt haben, stand hier draußen keine Mikwe oder irgendwas, um sich rituell zu reinigen. Was ja die frommen Juden tun, bevor sie in die Synagoge gehen, dass sie sich reinigen, stand hier nicht. Ich trage hier Klamotten aus verschiedenen Arten von Stoffen gewebt. Ist nach dem Alten Testament verboten. Sogar die Kleidung solle die Reinheit Gottes symbolisieren. Dass im Judentum es eben verboten war, Kleider aus zweier Art Stoffen gewebt. Ich trage kein Bad, bin zwar heute Morgen schlecht rasiert. Die Lichtverhältnisse waren etwas schlecht in dem Zimmer, in dem ich mich rasiert habe heute Morgen. Aber wir sehen, wir halten die Gebote ja nicht. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, Herr, was willst du eigentlich von mir in deinem Leben? Was heißt es denn für mich konkret 2025, wo ich bin, Gottes Willen zu erfüllen? Was heißt es ganz konkret, zu tun, was Gott will? In meiner Ehe, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber, meinen Mitarbeitern gegenüber, als Lehrer meinen Schülern gegenüber und so weiter, als Schüler meinen Lehrern gegenüber. Was heißt es, mich so zu verhalten, wie Gott es will? Das heißt, zum erfüllten Leben gehört es, dass wir Gottes Willen erkennen. Und da ist die Haltung ganz wesentlich. In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständliche Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Das ist ja schon ein komplettes Programm, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir also Gott fürchten, dann werden wir danach streben, Gott immer mehr zu erkennen. Dann werden wir danach streben, weise zu werden. Und weise zu sein bedeutet, zu wissen, wie ich die Wahrheit Gottes in bestimmten Situationen einzusetzen habe. und wie eben nicht. Wo es gut ist zu schweigen, wo es gut ist zu reden. Da sieht man Missstände bei einem Menschen. Man begleitet ihn eine Zeit lang. Ich habe da viel Lehrgeld zahlen müssen. Ich habe einen schwerst Depressiven begleitet eine Zeit lang. Man will viel zu viel am Anfang, bis man irgendwann merkt, Gott hat dir selbst auch nicht am ersten Tag deiner Bekehrung gleich gezeigt, was du alles falsch machst in deinem Leben. Das wird euch genauso gehen. Wir sind vielleicht seit 40 Jahren Christen oder noch länger oder seit 20 Jahren oder 10 Jahren. Wir haben bestimmt schon manches erkannt und wir tun trotzdem noch Dinge, von denen wir überzeugt sind, sie sind richtig. Und irgendwann erkennen wir, dass wir nicht gehandelt haben, wie Gott es gefallen hat. Dass wir Dinge getan haben, vielleicht auf Kosten anderer, die uns gar nicht bewusst waren. Ich habe mich früher oft darauf ausgeruht zu sagen, ich bin halt so. Da ist der Tod im Topf ganz schnell. Wenn das jeder sagt, hat man morgen Krieg. Ich bin halt so. Jesus sagte das nie. Ich habe es auch von Paulus nicht gelesen oder von anderen Aposteln, dass sie diese Ausrede irgendwo auch nur gelten haben lassen. Ich bin halt so. Du musst halt meine Charakterschwächen tragen. Nein, das muss der andere eben nicht. Gott erwartet von uns, dass wir uns ihm beugen und dass wir auch lernen, hier weise zu werden, zu lernen, was er will, uns ist zu tun. Der dritte Gedanke, bevor es richtig interessant wird. Gottes Willen tun, ich habe es ja schon ausgeführt. Johannes 12, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wir wissen es ja, und hier wird es nochmal deutlich. Das Programm des Lebens, was uns die Bibel vor Augen malt, ist diametral entgegengesetzt dem, was uns die Welt anbietet. Das, was uns die Welt als Leben anbietet, wird in der Bibel als Tod bezeichnet. Tod in deinen Sünden, Tod in deinen Vergehen. Das, was die Welt als Tod bezeichnet, das ist das, was wir als Leben bezeichnen. Du gewinnst das Leben, wenn du dein Leben für Jesus opferst. Das ist das, was Jesus hier sagt. So wie er es selbst getan hat. Unser Leben bringt Frucht, wenn wir es für ihn opfern. Wenn wir uns für ihn aufopfern. Das weiß ja jeder Ehemann, der die Haustafel im Epheserbrief liest. Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde liebt. Opfere dich für deine Frau so auf, wie Christus sich für die Gemeinde aufopfert. Kann man schon aufhören und anfangen arbeiten. Wir sehen also, der Weg, wie Gott uns erfüllt und wie er uns prägt, ist ebenso völlig anders wie das, was die Welt uns lädt, ist oftmals auch völlig anders als das, was wir uns wünschen. Und das macht es natürlich etwas schwierig. Unser Leben, und damit komme ich eigentlich zu dem interessanten Teil, ist eher oftmals wie dieser Eimer. Unser Leben, ich habe es ja vorhin schon gelesen, Titus 3, die Stelle, wie wir den Heiligen Geist empfangen. Viele Christen kommen zum Glauben, erleben diese erste große Freude und dann ist es wie in diesem Eimer. Da sind da viele Löcher drin. Der Stress des Alltags, die Herausforderungen, die meine eigene Persönlichkeit mit sich bringen. Wenn man Familie hat, die Kinder, die Frau, der Mann, der Stress am Arbeitsplatz. Die Angst, das eigene Gesicht zu verlieren, wenn ich jetzt sage, dass ich Christ wurde. Vielleicht auch von der Familie belächelt zu werden. Bei uns kommt einer in der Gemeinde, tätowiert von oben bis unten. Der kam jetzt zum Glauben. Und ist sehr aktiv Und seine Familie lacht ihn nur aus. Er war halt vorher ganz anders. Sie belächelt ihn nur. So nach dem Motto, der wird schon wieder zur Vernunft kommen. Jeder von uns hat diese Löcher in seinem Leben, wenn man es als diesen Eimer vergleicht. Jeder von uns kennt die Situationen, wo man nicht behauptet, dass mich das Leben mit Jesus vollkommen ausfüllt. Wo es fast eine Lüge ist, das zu sagen, dass Jesus mich ausfüllt. Und wo man auch merkt, wie einem das davonläuft. Wo man auch merkt, wie einem der Glaube davonläuft. Wo Gott uns auf die Probe stellt. Und solche Löcher sind zum Teil selbst verursacht. Man könnte hier zitieren, Galater 5, offenkundig sind die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Wenn wir unsere Herzen angucken, wie viel Neid bestimmt unser Leben? Wie viel Ärger, wie viel Zorn macht uns aus? Was tragen wir den Menschen nicht alles nach? Zum Teil jahrelang. Das ist unfassbar, was wir als Christen alles können. Und dann wundert man sich, dass der Eimer immer leerer wird. Da ist ein Mann seit Jahren mit seiner Frau unzufrieden. Das Witzige ist es, den stört an seiner Frau, dass sie etwas füllig ist. Das Interessante, der hat einen Ranzen wie ein Brauereigaul. Entschuldigung, dann habe ich das dem auch gesagt. Ich sage, Alter, guck mal in den Spiegel. Du siehst ja nicht mal deine Fußzehen. Da fällt mir nichts mehr ein. Mit dem kann ich so reden. Es ist manchmal hilfreich, wenn man es höflicher sagt. Aber der Verträg, der braucht das auch so. Ich brauche es ja genauso. Zu was wir fähig sind als Christen, wo wir gar nicht merken, wie sehr uns das den Glauben madig macht und wie sehr das unseren Eimer leer macht. Und oft ist es so in unserem Leben, das ist wie bei dem Wasserstand am Eimer. Wenn noch was raus tropft, kommt für viele noch genug. Schwierig wird es halt, wenn der Wasserstand unterm letzten Loch ist. Und um dem Bild zu bleiben, das letzte Loch ist meistens sehr, sehr tief. Das heißt, oftmals merkt man ja erst die Not im eigenen Leben, wenn man sich schon so weit von Jesus entfernt hat, dass man kaum noch was von ihm wahrnimmt. Man suhlt sich in seinem Selbstmitleid, man liest kaum noch in der Bibel, man betet kaum noch und der Glaube geht fast vor die Hunde. Es gibt allerdings auch Löcher, so möchte ich es formulieren, die, wie Paulus es mal schreibt, die Gott uns auch gibt im 2. Korinther 12. Und damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Manchmal lässt es Gott auch zu. Mit anderen Worten, alle Löcher werden wir nicht stopfen können. Das heißt, manchmal lässt Gott auch solche Löcher zu in unserem Leben, dass wir merken, zum einen, wir sind noch in einer gefallenen Welt und dass Gott solche Löcher zulässt, damit wir auch wissen, wir sind alleine von ihm abhängig. Mit anderen Worten, wir können diesen Eimer nicht voll behalten. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Wir können nicht aus eigener Kraft glauben. Wir können aus eigener Kraft Jesus nicht dienen. Das gilt zu unterscheiden. Wo du Löcher in deinem Leben hast, ob sie zu flicken sind oder nicht. Ich glaube, in der Regel wissen wir das. Wo man von vornherein sagen kann, was Gott nie will, das sind bestimmte Süchte. Auch wenn ich sie auf Charakterschwäche reduziere. Wenn du alleine vor deinem Rechner bist und rumsurfst, dann ist das keine Charakterschwäche. dann sind das oftmals nur Triebe, die ich befriedigen will. Das ist auch nichts anderes als eine Sucht nach Leben und ich finde es doch nicht. Ich finde dann doch bloß die Sünde und die Niederlage, die geistliche. Die Bibel sagt nun, um in diesem Bild zu bleiben, lass deinen Eimer immer wieder füllen. Und hier wird es nun interessant. Was sagt denn die Bibel dazu, wenn dieser Wasserhahn der Heilige Geist ist, so möchte ich es mal ein bisschen bildlich verstanden wissen, was können wir tun, so möchte ich es mal sagen, um uns erfüllen zu lassen oder auch, damit der Wasserstand immer niedriger wird. Ich habe mindestens 4 Bibelstellen gefunden. Und zwar die ersten 2, wenn man diesen Hahn zudreht. Da fehlt noch ein Pfeil, also zu geht es ja rechts rum. Ne? Also 1. Thessalonicher 5, den Geist löscht nicht aus. Im Epheser 4 eine ähnliche Stelle, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Wir haben hier also 2 negative Aussagen. Wie drehen wir diesen Hahn zu? Wenn man diese Aussagen ohne Zusammenhang liest, dann werden sie nicht sehr deutlich. Den Geist löscht nicht aus, wenn man die Stellen im Zusammenhang liest. Ich bringe nachher noch 2 andere Stellen, die sind fast alle identisch vom Zusammenhang. Im 1. Thessalonicher 5 lesen wir, ich lese mal ab Vers 12. Ich bitte euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Friede untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt allezeit im Guten nach gegeneinander und gegen alle. Freut euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute haltet fest. Wie dämpfen wir oder wie löschen wir den Geist aus? Mit anderen Worten, indem wir uns nur um uns selbst kümmern. Wie es Paulus hier sagt, indem wir eben unterlassen, andere in Liebe zu ermahnen, zu trösten, uns um andere zu kümmern, sie zu fragen, wie es ihnen geht. Wir lassen sie in Ruhe, sie lassen mich in Ruhe. Einsames Christentum ohne jegliche Auferbauung, ohne jegliche Ermahnung. Und wir sind dazu in der Gemeinde berufen, füreinander zu sorgen, uns umeinander zu kümmern. Natürlich im Besonderen die der Gemeinde vorstehen, wie es hier heißt. Aber Paulus sagte dann ausdrücklich auch, dass er dann wieder die ganze Gemeinde, ich ermahne euch Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Wir sind da alle herausgefordert, einander zurechtzuweisen, zurechtzubringen, zu ermutigen und zu erbauen. Zudrehen kann man auch, indem man immer nur auf die verweist, die dafür als Älteste verantwortlich sind. Darum sollen die sich kümmern. Ich weiß nicht genau, wenn ich ehrlich bin, woher diese Mentalität kommt, dass man die Verantwortung dann immer auf die schiebt, die in der Gemeinde Verantwortung tragen. Ich lese das so nirgends. Die Bibel kennt das nicht. Die Bibel kennt verantwortliches Ältestenamt, das ist keine Frage. Aber sie kennt nicht dieses Prinzip, dass die dann bitte aber alle Konflikte lösen sollen. Die Bibel kennt das Prinzip, wenn du das mitbekommst, dann hast du von Gott einen Auftrag, was in deinen Möglichkeiten steht. Und das heißt, aufzudrehen. Den Geist eben fließen zu lassen. Ich sage es mal so, ist theologisch nicht ganz korrekt, aber das heißt, dass wir uns auch hier dem unterordnen, was Gott von uns will und wissen und merken, das ist der schwierige Weg. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes der untere Weg. Das ist kein einfacher Weg. Sich in Konflikte reinzustellen, Paulus geht ja so weit, dass er sogar namentlich streitende Frauen erwähnt, wo er dann eben seine Mitarbeiter bittet, helft denen zurecht, die schaffen es allein nicht, die kommen allein nicht aus diesem Konflikt heraus. Das ist der zweite Gedanke. Moment, Epheser 4 natürlich, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag Christi. Im Epheser 4 lesen wir, darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht untergehen, nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut an, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit, Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Auch hier genau dasselbe wie vorhin. Wie drehen wir denn den Heiligen Geist ab? Wie schneiden wir uns vom Heiligen Geist ab, indem wir einfach fleischlich leben? Das ist ja das, was Paulus hier mit seinen Worten. Wenn ihr zornig seid, klärt es zeitnah. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin der Meister des Schweigens, wenn ich auf meine Frau zornig bin. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da nicht nur eine Nacht vorübergehen lassen kann. Also ich muss da noch ein bisschen was üben und ein bisschen was lernen. Ich bin nicht stolz darauf. Es ist eine Charakterschwäche, die ich habe. Ich ziehe mich zurück von meinem Wesen her. Meine Frau, die geht dann eher auf einen anderen los quasi und ich ziehe mich eher zurück. Es ist beides nicht richtig. An meinem Glauben tut das nicht gut. Und das Schlimme ist, dass ich weiß, dass es falsch ist und tue es trotzdem. Und das ist ja fast noch doppelt schlimm. Wenn es einer nicht weiß und es tut, dann kann man es noch auf Unwissenheit schieben. Wenn man es aber weiß und tut es nicht. Ich predige deswegen nicht so gern über solche Themen, weil ich da noch genug zu lernen habe. Wie es Paulus sagt eben auch, Jakobus macht es ja deutlich mit unserer Zunge, ein Funke entzündet den Wald, die Zunge ein falsches Wort und die Leute kriegt man mundtot, das ist einfach so. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Wie denken wir über unseren Sitznachbarn in der Gemeinde oder über den, der gerade hinter mir sitzt? Oder anders gefragt, wo würde ich mich niemals hinsetzen, wenn der Hugo Müller da sitzt? Diagonal gegenüber am weitesten weg. Das ist kein geistliches Verhalten, das wissen wir sehr wohl und wir tun es trotzdem ständig. Wie reden wir über die anderen Menschen, wie es Jakobus sagt, die Gott genauso liebt, wie er dich selbst liebt? Bitterkeit, Grimm, Zorn und so weiter. Ich möchte es nicht weiter ausführen, das weiß ja jeder sehr wohl. Uns muss aber vor Augen stehen, wenn wir uns diesen Dingen hingeben, wenn wir es nicht als eine geistliche Herausforderung sehen, auch damit so umzugehen und es unter die Füße zu kriegen, wie es Gott gefällt, sicherlich in seiner Kraft von ihm geschenkt bekommen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Glaube Schiffbruch erleidet und wenn unser Glaube an Kraft verliert, weil wir den Heiligen Geist dämpfen. Umgekehrt gibt es auch zwei Stellen, die ich zumindest gefunden habe. Natürlich neben der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, habe ich ja geschrieben, durch den Glauben oder gesagt. Auch im Epheser 5 lesen wir, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen entsteht, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Singt geistliche Lieder, singt Psalmen, betet, lobt Gott. Das heißt, das sind die Dinge, wodurch wir erfüllt werden durch Gottes Wort, was ja nichts anderes ist, als dass wir durch den Heiligen Geist erfüllt werden. Der Geist kommt ja durch das Wort. vor allem zu uns. Das heißt, hier ist es sehr einfach, wenn ich das vom Bild her sage, diesen Wasserhahn aufzudrehen. Wir beschäftigen uns schlicht und ergreifend mit Gott, mit seinem Wort. Wir richten unser Sinne, unseren Herzen darauf, Jesus anzubeten und zu loben. Das muss natürlich jeder selbst wissen, aber es ist normalerweise für die meisten Menschen hilfreich, wenn man sich bestimmte Tageszeiten dafür einplant, wo man das ausdrücklich macht. Und ich würde jedem empfehlen, einen Raum zu suchen, wo man alleine ist, gerade wenn man viele Kinder hat oder wenn man kleine Kinder hat. Ich war früher häufig auf der Toilette. Da hat man immer seine Ruhe. Das ist einfach so. Vor allem, wenn man kein eigenes Zimmer hat. Gut, ich hatte, als ich hier noch war, ein Büro. Da konnte ich mich immer zurückziehen. Jetzt habe ich kein Büro mehr. Bad oder Toilette. Gut, inzwischen sind die Kinder in der Schule morgens. Meine Frau schafft, ich habe genug Ruhe. Also ich kann es auch im Esszimmertisch machen. Aber vielleicht ist es bei euch ähnlich wie bei mir, wenn man sich die Zeit nicht nimmt. Das ist ähnlich wie bei Spenden. Wenn man keine Daueraufträge hat manchmal, dann ist halt am Ende des Monats oder am Ende des Geldes der Monat noch lange, ne? Oder noch viele Tage übrig. In unserer stillen Zeit, in unserer Gebetszeit, jeder hat genug um die Ohren. Es ist so hilfreich, sich die Zeit frei zu schaufeln und wirklich zu sagen, das ist eine Zeit, da will ich jetzt ein, zwei Kapitel in der Bibel lesen. Da will ich mir jetzt Zeit nehmen für Gebetsanliegen, die ich kenne, für meine eigenen natürlich, aber auch für die von Gemeinden und so weiter. Ich will mich also auf Gott ausrichten. Ich will auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und ich bin davon überzeugt, dann werden wir auch die Kraft bekommen für den Alltag. Und dann werden die Löcher nicht groß genug sein, damit der Eimer leer wird, da wird der Eimer voll bleiben, trotz aller Herausforderungen, die wir haben. Jetzt habe ich da natürlich eine falsche Stelle. Wandelt im Geist, im Galater 5, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen, was ich gerade eben sagte. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Die Lösungen sind also einfach, ich weiß es sehr wohl. Ich weiß aber auch, dass es Zeiten gibt. Dieser Mann, den ich begleitet habe, der über ein Jahr mit Depressionen zu kämpfen hatte, ich war da etwa einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Ich bin da sehr naiv hin. Ich habe da einfach gesagt, Herr, wenn dein Wort die Wahrheit ist, dann mache ich jedes Mal eine kurze Andacht. Irgendwann werde ich schon eine Andacht finden, die ins Schwarze trifft, die ihn hoffentlich erreicht. Er hat relativ viel in der Bibel gelesen und er hat gesagt, es berührt ihn überhaupt nicht mehr. Es spricht ihn überhaupt nicht mehr an. Und das ist natürlich schon schwierig. Gott hat Gnade geschenkt. Er hat ihn aus dem Loch gezogen. Er ist noch nicht ganz wiederhergestellt, aber zumindest so weit, dass er Gott wieder dankbar sein kann. Dass also das Wort Gottes dann auch bei ihm die Kraft entwickelt hat, auch dann, wenn es ihm fast nichts mehr gegeben hat, war es doch das lebendige Wort Gottes und hat ihn davor bewahrt, dass sein Eimer gänzlich leer wird. So möchte ich es mal formulieren. Ich würde gern sagen können, du hast ein erfülltes Leben, wenn du zu Jesus kommst und ihm nachfolgst, aber das stimmt einfach nicht. Wir haben aber ein erfülltes Leben, wenn wir uns immer wieder danach ausstrecken, zu tun, was Gott will. Aber ein erfülltes Leben heißt natürlich, das lesen wir im Neuen Testament, dass wir dann auch ständig, aber wirklich oder immer wieder auch einen Schuss vor den Bug bekommen. Wir sehen es bei Paulus, wir sehen es natürlich bei Jesus, wir sehen es bei allen Aposteln. Wenn sie hingegeben Jesus dienen, dann wartet der Teufel nicht lange, bis sie in Anfechtungen leben. Ich möchte es mal provokativ sagen. Wenn du in deinem Glaubensleben ruhiges Leben haben willst, dann sprich nicht von deinem Glauben. dann hast du Ruhe. Dann lässt dich jeder in Ruhe. Aber ich glaube nicht, dass es ein erfülltes Leben überhaupt auch kein segensreiches Leben ist. Wir haben aber bei allen Anfechtungen, die wir durchmachen werden müssen, wir haben ja die Zusage, dass der Herr bei uns ist. Wie es im Missionsbefehl heißt, geht hin in alle Welt. Jesus sendet uns und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir sind ja nicht im eigenen Auftrag unterwegs. Und so wünsche ich uns, dass wir das erleben dürfen, dass wir sagen dürfen, auch manchmal im Rückblick, ja, der Herr hat uns getragen, der Herr hat uns ein erfülltes Leben gegeben, bei vielen Kämpfen, die wir durchgemacht haben. Und der Herr hat uns immer wieder an- und ausgefüllt durch seinen guten Heiligen Geist. Und wenn du merkst in deinem Leben, dass du den Geist dämpfst, wie wir gelesen haben, dann lade ich dich ein, tu Buße, kehre um, geh zu den Menschen, an denen du schuldig wurdest und kläre die Dinge, die es zu klären gibt. Der Herr vergibt gerne. Der Herr wird keinen hinauswerfen, der zu ihm kommt. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, du siehst, dass wir alle uns nach erfülltem Leben sehnen, dass wir alle ein sinnvolles und erfülltes Leben wollen. Und du siehst, welche Herausforderungen uns ausmachen. Du siehst es bei mir, du siehst es bei jedem Einzelnen. Lieber Herr, wir danken dir aber, dass du uns auch die Werkzeuge, so möchte ich es formulieren, in die Hand gibst. Du siehst, wo wir den Geist dämpfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du es uns zeigst, welche Löcher wir stopfen müssen. Und ich danke dir, lieber Herr, für alles, was du bereits geschenkt hast in unserem Leben, wo wir die Fülle des Heiligen Geistes erlebt haben und erfahren dürfen. Du hast uns erfüllt mit dem Heiligen Geist und du willst uns auch immer wieder anfüllen. Und so bitte ich dich, dass wir uns auch von dir anfüllen lassen. Lieber Herr, ich bitte dich, dass du uns mutig machst, dass wir einfach die Dinge tun, die wir erkennen, dass wir auf unsere Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde zugehen, dass wir auch die, die in Not sind, besuchen, dass du uns da Kraft und Mut gibst, dass wir es einfach tun oder telefonieren oder was auch immer. Und Herr, dass wo uns Grimm, wo uns Zorn, Hader und was auch immer Enttäuschungen im Herzen plagen, lieber Herr, gib uns die Kraft, es loszulassen, gib uns die Kraft, um Vergebung zu bitten, wo wir Vergebung brauchen. Wir wissen, Herr, dass du gnädig bist. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns einfach immer wieder, Herr, die Freude schenkst, die du alleine geben kannst. Dass du uns immer wieder mit deinem Heiligen Geist neu erfüllst und erfrischst. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort voller Schatz, voller Schätze ist, die wir heben dürfen, auch um immer wieder erfüllt zu werden. Amen.